Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann und mich dieses Thema vor die Herausforderung gestellt hat, nämlich genau meine Fragen dann auch auf die Fragen des Hauses und dieser Tagung zu beziehen. Und ich muss sagen, als ich den Titel gewählt habe, wusste ich noch nicht so wirklich, wo die Reise hingeht. Man könnte sagen, es passt auch gut zu unserem Ort, Glashaus und Weltendach, also den Ort, an dem wir uns hier befinden. Und es ist also nichts, was aus jahrelanger Forschung jetzt heute resultiert, sondern wirklich ein Versuch, diese Themen miteinander in Verbindung zu bringen, wobei ich glaube, dass ich ein paar Stränge gefunden habe, oder auch Material wiederum gefunden habe, um das zu tun. Es wird nicht ganz so materialreich sein wie der Vortrag vor mir, aber es wird auch quasi eine Tour de force durch verschiedene Beispiele von Glashäusern gehen. Ich beginne, ja. Der Mensch ist ein Wesen, das Häuser baut und in Häusern wohnt. Seit der Antike haben Kulturgeschichten den Menschen als ein solches Geschöpf herausgestellt. Wie die Vögel baut er sich Strukturen, die ihn gegen alle möglichen Widrigkeiten schützen. Ausgehend von diesem einfachen Gedanken möchte ich in meinem Vortrag etwas ausprobieren, was mich, wie gesagt, vor etliche Herausforderungen gestellt hat. Ich bearbeite zum Zusammenhang von Klima und Kultur und ich möchte im Folgenden versuchen, die Frage nach dem Haus und dem Klima miteinander zu verbinden. Ich werde dies anhand mehrerer Beispiele tun, die meisten aus den letzten zwei Jahrhunderten. Die Fragen, die ich dabei verfolge, sind diese. Welche kulturellen Implikationen hat das vom Klima bzw. vom Wärmeschutz hergedachte Haus? Moment. Nein, da will ich noch nicht sein. Hier. Inwiefern lässt sich metaphorisches, imaginäres, vorgestelltes von Funktionen wie Schutz und Anpassung trennen? Wie verändert sich das Haus und die Vorstellung vom Haus, wenn es fortan als Passivhaus mit gedämmter, möglichst undurchlässiger Wand seine Innenräume systemisch abschließen soll? Und meine Ausgangshypothese ist, wenn die Conditio humana geografisch ist, so August Berg, bedeutet dies auch, dass sie klimatisch ist. Das Oberflächenwesen Mensch, Zitat Sloterdijk, lebt jeweils lokal unter ganz bestimmten geografischen und klimatischen Bedingungen. Mike Hume hat aus diesem Grund von der dyadischen Beziehung von Klima und Kultur gesprochen. Und im Haus unter anderem vergegenständlicht sich diese Beziehung. Ein Haus betrachte ich hierbei zunächst in der naheliegenden Definition einer umschließenden Hülle. Ich reduziere meinen Blick dabei auf das Haus als ein mehr oder weniger eigenständiges Klimasystem, als ein getrennt von Außenraum in seiner Wärme regulierter Innenraum, ein Binnenraumklima mit eigener Wärmezirkulation. Mein Blick gilt also den Klimaten, die durch die Umwandlungen in Innenräumen ummantelt und getrennt vom Außenraum aufrechterhalten werden. Und dabei werde ich zwischen totalen und lokalen Skalierungen springen. Von der Atmosphäre, dem größtmöglichen Haus als System, als Treibhaus bis hin zu den realen Treibhäusern. Die Frage der Metapher oder des Imaginären, die auf dieser Tagung ebenfalls anklingt, ist in meinen Beispielen nicht immer eindeutig zu beantworten. Metaphern, in denen wir leben, dieser Buchtitel der Linguisten Lakoff und Johnson, liegt einem natürlich gleich auf der Zunge. Und dies hinsichtlich des Klimawandels bezogen auf das große Haus, die große Hülle der Erde, die schützende Atmosphäre. Und erst gestern ist ja ein deutscher Astronaut zurückgekommen, Alexander Gerst von der Raumstation ISS. Und der Satz, den ich dann immer wieder im Radio gehört habe, den er mitgebracht hat auf die Erde, war, nun hätte er wirklich verstanden, was es bedeutet, was das Wort Heimatplanet bedeutet. Genauso ein Astronaut der Apollo-Missionen wiederum hat seiner Autobiografie den Titel Coming Home gegeben. Also so viel zu dieser Frage. Und ich möchte noch mal etwas zu diesem jetzt systemisch gedachten größten aller Häuser sagen. Als 1972 dieses Bild erstmals publiziert wurde, wurde es wahrgenommen als also letztendlich die perfekte Darstellung der Erde, klein, blau und schön in der ewigen Stille, in der sie schwebt. Und wurde auch wahrgenommen als letztendlich das Raumschiff Erde, auf dem die Menschheit dann gemeinsam schwebt, durch den leeren Raum und auch ohne Alternative schwebt. Und natürlich auch die runde Form ist hier unglaublich wichtig, die eben die systemische Abgeschlossenheit wirklich ins Auge bringt. Und mehr noch müsste man sagen, dass durch den Wechsel vom Register der Kartografie ins Register der Fotografie hier natürlich auch erstmals das sichtbar wird, was die Kartografen erstens nicht interessiert hat, was sie aber auch gar nicht darstellen können, nämlich die Atmosphäre, die eben sich auf Fotos abbildet, die Wolkenbänder, die hier so besonders schön sichtbar werden. Und eben die systemischen Bedingungen des Lebens auf dem Planeten Erde. In seiner Beschreibung vom Haus brachte der Berliner Architekt Frei Otto den Begriff der Klimakapsel auf, die für ihn auch Medien der Eroberung vom Raum sind. Er schreibt, der Mensch begann, sich die Erde untertan zu machen, indem er Klimakapseln mit sich herumschleppte, wie Zelte, Jurten und überall baute, wo er hinkam. Und dieser Ausspruch erinnert mich jedenfalls an Uexküll, den ich gerade in einem Seminar gelesen habe. Jedes Lebewesen trägt seine Umwelt mit sich umher. Peter Sloterdijk und Thomas Macho haben wiederum wiederholt darauf hingewiesen, dass die Menschen der großen Städte ihre Zeit heute vornehmlich in solchen Klimakapseln zubringen, also in den regulierten Klimaten von Autos, Zügen, Büros oder Wohnungen. Die Innenräume sind von künstlichen Klimaten bestimmt. Sie bilden ein Klima im Klima. Und die Wunschtemperaturen dieser Innenräume sind meistens so zwischen 19 und 24 Grad, welche möglichst nicht unter- oder überschritten werden sollen. Wenn dies geschieht, zum Beispiel in ICEs, kriegt man seinen Fahrpreis sogar erstattet, weil man ein Anrecht auf dieses Innenraumklima hat mit dem Lösen eines Tickets. Insofern stellt sich die Frage nach der Klimawahrnehmung heute neu. Ich zitiere hier gerne Heinrich Dove, einen der ganz frühen Meteorologen, der auch einer der ersten war, der versucht hat, die Klimatologie systematisch zu beschreiben. Er hat geschrieben, gleich in der Einleitung, wenn wochenlang der Himmel mit einem einförmigen Grau bedeckt ist, so werden am Ende auch wir trübe, wenn es endlich oben wieder hell wird, werden auch wir heiter. So sind wir ein treuer Spiegel des Himmels über uns, wir gehen ein in seine Launen und jeder ist in diesem Sinne nicht nur Meteorologe, sondern zu sagen, die Meteorologie selbst. Und was ich mich frage mit diesem Satz ist natürlich, können wir in der Form auch Klimatologen sein, was jetzt in eine andere Frage führen würde, weil das Klima und auch der Klimawandel eben sehr schwer vorstellbar sind und auch sehr schwer darstellbar sind, also das geht immer nur indirekt. Und wenn wir denn Klimatologen sein könnten, wären wir nicht viel mehr Innenraumklimatologen. Und hier muss ich dann natürlich auf Sloterdijk kommen, der ja die Überkrustung großer Landstriche mit Städten und Häusern als eine Behälterumwelt beschrieben hat. Und ich zitiere ihn mit dem längeren Zitat: Die Trends auf dem klimatechnischen Markt lassen seit längerem erkennen, dass wer immer es sich leisten kann, daran arbeitet, aus der geteilten schlechten Luft für alle auszusteigen. Die Wohnkulturen der Zukunft werden immer expliziter von der Notwendigkeit ausgehen, lebbare Binnenklimata technisch herzustellen. Air Conditioning wird sich als raumpolitisches Grundthema des kommenden Zeitalters durchsetzen. Die explizite Klimapolitik ist das Fundament der neuen Ökumene. Sie will, so wie explizite Klimatechnik, die Basis konkreter Gemeinschaftsbildungen sein wird. Das aus dem Buch der Sphären Nummer 2. Insofern möchte ich versuchen, mich im Folgenden über Umwege der Frage anzunähern, was es bedeutet, wenn die, wieder Zitat Sloterdijk, Krise der Hausform als Weltform ihre Schatten vorauswirft. Also beginnen wir die Führung durch die Ökosphären unterschiedlicher Boxen, Treibhäuser und Klimakapseln. Und ich habe den Vortrag jetzt unterteilt in 4 Teile. Der erste heißt Uhr, Licht und Lufthütten. Und ich muss einfach über die Uhrhütte sprechen an dieser Stelle. Hans Freier, ich entnehme das der Tagungskonzeption, in seiner Definition vom Haus, vielleicht wurde es heute Morgen schon zitiert, schrieb ja, ihre Mitte ist der Herd oder der Ofen, könnte man auch sagen. Und ich fand es jetzt interessant zu sehen, dass wir auch hier einen Ofen haben. Ihr Eingang ist verhängt oder durch eine Tür verschlossen. Die schlichte Tatsache, dass es einen Innenraum hat, der sich gegen die Außenwelt abschließt, sich aber gegen sie auch öffnen kann, macht das Haus zur Mitte des Besitzes. Dasein, gegenwärtig sein, heißt nun in einem Hause wohnen und aus ihm heraus wirken. Die Urhüttentheorie in der europäischen Kulturgeschichte ist um den Herd herum entwickelt. Es ist die Koch- und Wärmequelle, um die herum imaginär die Hütte erbaut worden sein soll. Und ich zeige hier mal 3 solcher imaginierten Urhütten, die vorstellen, wie denn das erste Haus ausgesehen haben könnte. Sie sind evozierte Gründungsbauten und Urtypen der Architekturgeschichte, an denen sich immer neues Theoriepotenzial entfaltete. Die Kulturgeschichten, wie gesagt, kreisen alle um den Herd und sie entspringen der Idee, dass das Feuer älter ist als das Haus. Es geht also um einen Herd der Wärme, der erst später, um diese Wärme einzuhegen, von einem Haus umgeben wird. Und da können wir Vitruv natürlich dazu lesen oder andere Theoretiker. Ich möchte wieder ein längeres Zitat bringen, weil ich Thoreau diesen Sommer gelesen habe, der gerade die Stelle, wo er dann seinen Ofen baut, ist hier besonders eindrucksvoll und er scheint letztendlich das zu bestätigen, was Vitruv annimmt als dieses Grundthema des Herdes, auch als gemeinschaftsbildendes Grundthema. Am längsten, schreibt er, hielt ich mich mit der Feuerstelle als dem wichtigsten Teil des Hauses auf. Wobei er baut erst das Haus und dann im Herbst fängt er an, den Ofen einzubauen. Er macht das in dieser Reihenfolge. Ich arbeitete daran so bedachtsam, dass mir abends eine Lage Backsteine als Kopfkissen dienen konnte, obgleich ich morgens begonnen hatte. Es machte mir Freude, meine Arbeit allmählich rechtwinklig und festgefügt aufwachsen zu sehen. Und ich dachte mir dabei, dass sie so langsam vor sich ging, bestimmt sei, lange zu dauern. Der Kamin ist im gewissen Sinn ein unabhängiges Gebäude, das auf dem Boden steht und sich durch das Haus dem Himmel entgegenhebt. Selbst wenn das Haus niederbrennt, bleibt er oft stehen und beweist seine Wichtigkeit und Unabhängigkeit. Als ich anfing, mir abends einzuheizen, zog der Kamin ganz besonders gut, wegen der vielen Ritzen zwischen den Brettern, denn das Haus war noch nicht beworfen, also von außen mit Lehm beworfen. Jetzt erst fing ich an, mein Haus zu bewohnen, da ich es sowohl um der Heizung wie um des Obdachs willen in Gebrauch nahm. Das heißt, hier wiederholt sich letztlich die Bedeutung der Feuerstelle für das Haus. Also nur ein Haus, was eine Feuerstelle hat, ist auch ein bewohntes, ein richtiges Haus. Und wir könnten weitergehen und auch bei Gottfried Semper schauen. Das werde ich jetzt nur anmerken. Der auf der Weltausstellung damals in diesem großen Glashaus von Paxton seine Urhütte meinte gefunden zu haben. Dort war nämlich eine karibische Holzhütte ausgestellt, in der er seine vier Elemente des Hauses modellhaft verwirklicht sah. Also er hat geschrieben, an ihr treten alle Elemente der antiken Baukunst in dieser ursprünglichen Weise hervor. Der Herd als Mittelpunkt, dann das Pfahlwerk, die Terrasse und die Erderhöhung, das säulengetragene Dach und die Mattenumhegung als Raumabschluss oder Wand. Also Herd, Säulen, Raumabschluss und Dach als die Grundbestandteile des Hauses. Dass die Feuerstelle ursächlich mit der Errichtung von Häusern zusammenhängt, konnte die neuere Anthropologie nicht bestätigen. Vielmehr zeigt sich in dieser mehrere Jahrhunderte wiederholten kulturgeschichtlichen Erzählung um den Herd herum die eigene Projektion und das starke Imaginäre des wärmenden Herdes in den gemäßigten Breitengraden, würde ich sagen. Für sie wird das Haus erst dann zur Wohn- und Lebensform, wenn ein Herd es wie ein lebender Organismus wärmt. Oder man könnte auch sagen, ein bewohntes Haus ist dann auch ein lebendiges Haus im Gegensatz zu dem toten Haus, zum Beispiel das Haus Ur. Erst dann, wenn man reinkommt und es hat diese Wärme zwischen 19 und 24 Grad. So. 1901 hatte eine Handvoll nordeuropäischer Aussteiger und industriellen Söhne und Töchter den Monte Verità oberhalb von Ascona über dem Lago Maggiore gekauft, um hier neue Lebensweisen zu erproben, fernab vom Zivilisationsdruck. Sie alle hatten ihren Thoreau gelesen, den ich hier links nochmal abbilde. Im selben Jahr wurden die ersten beiden Licht- und Lufthütten auf dem Berg errichtet. Drei weitere folgten, sowie die größere Version einer Lufthütte als Hauptgebäude, die Casa Annata. Oberstes Gebot dieser Hütten war nicht der Wärmeschutz für den Winter, sondern die Öffnung für den Sommer. Sie waren Bestandteil einer Therapie für Leib und Seele, die am Leitbild des Natürlichen und Einfachen ausgerichtet war, wozu die Freikörperkultur ebenso gehörte wie der besondere Bau der Hütten, gewissermaßen die Gewandung erster Ordnung, also Freikörper ohne Kleidung, und die Gewandung zweiter Ordnung, die Hütte. Die Hütten waren der Beginn des Sanatoriums und der Naturheilanstalt auf dem Monte Verità, das sich im Laufe der Jahre zahlreicher prominenter Gäste erfreuen sollte. Also die Gemeinschaft, die sich da bildete, ist wirklich interessant. die hier ihre Sehnsucht nach einem naturnahen Leben stillen wollte oder auch einfach nur auf Alkoholentzug gehen musste. Licht und Luft waren neben einer streng veganen Lebensweise die Eckpfeiler der gesunden Lebensweise. Denn mit dem Bau der Hütten ging es auch um die Befreiung des Geistes und um eine neue Weltanschauung. Also wieder dieser Konnex von eine neue Art des Hauses und dann auch eine neue Lebensweise. Die Ausstattung der Hütten, die ich hier jetzt in 4 Abbildungen zeige, eine historische und 3 aktuelle, der renovierten Hütte, war einerseits spartanisch. In Ockertönen bemalte Holzwände, 2 kleine Zimmer mit großen Türen und Fenstern, Dielenboden und eine Terrasse, die sich in die umgebende Landschaft öffnete. Die Hütten waren schmucklos. Gleichzeitig wurde jedoch auf dem Stand der damals neuesten Haustechnik eine Heizung und ein Waschbecken mit fließendem Wasser eingebaut. Die Licht- und Lufthütten stehen eigentlich der gewünschten Funktion von Häusern entgegen, also der maximierten Dämmung gegen äußere Extremtemperaturen. Sie aber sollen ja genau, also diese Hütten, für Draußenklimate ihrer Luftkurorte durchlässig sein. Das Ideal dieser Häuser ist eigentlich das Leben im Freien. So wie es der Begründer des Berges des Monte Verità, Gustav Gräser, dann auch pflegte. Und das war einer, der sich stark mit seinen Genossen über die Frage der Klimatisierung, nämlich dann dieser Hütte, wirklich zerstritten hat und dann eigentlich aus dem Ausstieg wieder ausstieg, also noch weiter ausstieg, muss man sagen. Er hatte nämlich stark dagegen interveniert, dass hier diese Heizung und das Waschbecken reinkommt und hat gesagt, das widerspricht dieser natürlichen Lebensweise. Und er selbst lebte dann über Jahre unter einem großen Felsvorsprung, nicht weit weg von Monte Verità, wo er dann Sanatoriumsgäste wie unter anderem übrigens Hermann Hesse, der daraus ein ganzes Buch gemacht hat, empfing. Und das bedeutet, an der Licht- und Lufthütte zeigt sich eine, also was dann, jetzt nochmal zurück auf die Hütte, die natürlich jetzt hier klimatisiert werden kann mit dieser Heizung. Nichtsdestotrotz zeigt sich hier an der Licht- und Lufthütte eine neue Systemverbindung von Innen- und Außenklima. Die künstlichen Klimate der zivilisierten Stadtwohnungen sollen hier wieder mit den natürlichen Klimaten versöhnt werden. Ich komme zum zweiten Teil. Glasbox, Weltendach und Wetterhütte. Ich wechsle jetzt ein wenig das Register letztendlich in die Wissenschaften und frage an der Stelle, welche Funktion Häuser hier haben. Und ich beginne mit der solaren Hitzebox, so würde ich das vielleicht übersetzen, da die Theorie vom großen Treibhaus der Erde anhand von Modellen entwickelt wurde. Dass man Hitze in einem Behälter sammeln kann, hat Horace de Saussure im 18. Jahrhundert mithilfe eines Glaskastens untersucht. Angeregt hatte ihn hierzu die allgemeine Beobachtung, dass sich Innenräume mit der Zeit von der Sonne aufwärmen, also bewohnte Innenräume mit meistens Glasscheiben. Die Frage, die ihn umtrieb, war, wie viel Hitze sich in einem solchen Innenraum denn maximal einsammeln ließe. So baute er einen Kasten, wobei ich hier eine spätere Version zeige. Also er baute einen Kasten, der aus mehreren ineinander gestaffelten Glaskästen bestand, die in der Größe abnahmen. Also wie diese berühmten Tische, die man immer so übereinander stapeln kann. Der Boden war offen und die Glaskästen standen auf einem schwarzen Untergrund. Und der Versuch zeigte dann, dass nach mehreren Stunden in der Sonne die innerste Kammer die größte Hitze aufwies. Nach außen hin nahmen die Temperaturen im Glaskasten ab. Und Saussure überprüfte die Temperatur dieses innersten Kästchens nicht nur mit einem Thermometer, was er da natürlich hineinlegte, sondern auch anhand von Früchten, die er in der inneren Kammer auf diese Weise weich kochen lassen konnte. De Saussure nahm später diese Box auch mit in die Berge, um erklären zu können, weshalb die Wärme nach oben hin eigentlich abnimmt. Seine Theorie war, dass die Sonne in den Bergen ja die gleiche Energie abstrahlt, dass jedoch die Luft nach oben transparenter und dünner wird und deshalb die Wärme nicht aufnehmen kann. Also wanderte er mit seiner Glasbox auf den Mont Grammont in der Schweiz, wobei er auch der erste Gipfelbesteiger dieses Berges dann war, und setzte seine Box wiederum der Sonne aus. Die Box erreichte eine Wärme von 110 Grad Celsius, trotz der Kälte von 1 Grad auf dem Gipfel in 1500 Metern. Am nächsten Tag machte er den gleichen Versuch dann im Tal und stellte fest, dass die Temperatur, die innerste Box erreichte, wiederum dieselbe war, obwohl die Luftaußentemperatur signifikant unterschiedlich zu der auf dem Berg gewesen war. Auf diese Weise konnte er nachweisen, dass die Lufterwärmung und der solare Erwärmungseffekt unabhängig voneinander waren. Und diese Wärmebox von de Saussure wurde im 19. Jahrhundert zum Demonstrationsmodell für den Zusammenhang von Temperatur, Sonne und Atmosphäre, wie sie Fourier dann ausformulierte. Ungefähr 3/4 der Sonnenstrahlung erreichen die Erdoberfläche, wenn der Himmel klar ist. Die Erde, ähnlich der dunkel ausgelegten Box, absorbiert die Sonnenstrahle und strahlt die Wärme zurück. Aber die Wärme, die zurückstrahlt, kann nicht ohne weiteres aus der Hülle der Atmosphäre entweichen, genau wie die Sonnenwärme zwischen den Schichten der Glasbox gefangen ist. Und dieses kleine Modell des Treibhauses wurde dann später auch zum Modell für den Solarkocher. Und schon der Astronom John Herschel hatte dieses Modell dabei für seine Expedition zum Kap der Guten Hoffnung in Südafrika, kurz nach 1800. Und er beschreibt dann auch beeindruckend, wie er in dieser Box dann verschiedenste Gerichte für seine Zuschauer von Eiern, Fleisch und was tut er alles noch rein, Meat was prepared and eaten with no small relish by the entertained bystanders. Also er kocht wirklich dann für die anderen damit. Klima unter dem Weltendach. Als Weltendach ist zunächst einmal Tibet gemeint und das Himalaya-Gebirge. Das ist letztendlich der Begriff, wenn er verwendet wird, wofür er eigentlich steht. Die Berge werden als Weltendach angesprochen, weil sie in ihrer majestätischen Höhe dem Himmel am nächsten kommen. Doch neben dieser metaphorischen Sprechweise waren die hohen Berge für die Erforschung des Klimas von großer Bedeutung. Und für den frühen Erforscher des Klimas als System, Alexander von Humboldt, war die Sicht auf die Bergwelten ein methodischer Schlüssel für viele seiner Fragestellungen, weil sie sich als modellhafte Ausschnitte von Natur betrachten ließen, die alle Phänomene und ihre Wechselwirkungen enthielten. An den Anden, hier links dargestellt, bei ihm in einer Grafik, faszinierte Humboldt, dass man hier alle Gestalten, wie er schreibt, der Pflanzen und alle Gestirne des Himmels gleichzeitig schauen könne. Dort, schreibt er, sind die Klimate wie die durch sie bestimmten Pflanzenzonen schichtenweise übereinander gelagert. Zitat Ende. Die Klimate in die Höhe folgen also einer Ordnung wie die Stockwerke eines Hauses. Den hier anklingenden besonderen heuristischen Stellenwert der Berge innerhalb Humboldts Forschungen hat der Geographiehistoriker Bernard Debarbieux weiter herausgearbeitet. Er fasst die Rolle der Berge innerhalb Humboldts Forschungen als Excellent Laboratories for Natural Science auf. Sie repräsentierten ökologische Bergsysteme und damit, so ließe sich der Gedanke weiterführen, Modelle von Welt. Und also was ich hier zeige, ist einerseits die berühmte Vorstufe zu der Grafik der Anden und auf der rechten Seite dann, wie über Jahrzehnte in Atlanten immer eben auch zu der Klimakarte selber dann die Abbildung von Bergen gegeben wurde, um auch die vertikale Ausbreitung des Klimas, die ja auch signifikant ist, mit ins Bild zu setzen. Also hier die recht überspitzt gezeigten höchsten Berge der damals bekannten Welt. Oder hier nochmal eine Handskizze von Alexander von Humboldt, die Schneegrenzen adressiert und dann die Ausarbeitung letztendlich zu diesem Stufendiagramm, was jetzt die Klimazonen des Berges, des Modellberges letztlich zeigt in unterschiedlichen Breitengraden. Also dementsprechend rutscht dann die Schneegrenze auch immer weiter hinunter von diesem Dach der Welt, was eben systematisch für die Idee der Klimate unheimlich wichtig war. Und in der linken Grafik wurde sogar der Versuch gemacht, letztendlich die Schneegrenze auch dort zu bestimmen, wo überhaupt keine Berge stehen. Also letztendlich sich vorzustellen, wie wäre eigentlich im Dreidimensionalen die Schneegrenze über die gesamte Erde verteilt, wenn wir überall letztendlich viel höhere Landmassen hätten. Und auch wenn wir jetzt hier ein bisschen wegkommen von dem Haus, hier, also mir geht es bei diesem Beispiel um letztendlich die Klimatologie auch als eine System, als ein Betrachten des Klimas als System und auch als Haushalt von Energie. Die Atmosphäre ist hierbei etwas, was sich in die Höhe ausdehnt. Und letztendlich blieb der Berg als auch dieses Laboratorium bis heute, also hier das Schema von verschiedenen Klimawechselwirkungen, die wiederum um den Berg bis heute gruppiert werden, wenn man sich das Modell vom Klima macht und diesen großen System und seinen Wechselwirkungen. Und ich komme nachher nochmal auf die, ich sage mal, große Klimatologie zu sprechen. Wetterhütten. Aber auch die Instrumente selbst müssen gegen das Wetter, das sie messen, geschützt werden. Und es waren die Wettermessungen, die ja zu der Erkenntnis des Klimas und seiner Zonen für Humboldt geführt haben. Wobei es in seiner Zeit noch keine Wetterhütten gab. Denn Sonne und Wind oder Feuchtigkeit verfälschen ja die Messungen der Geräte. Die Zuverlässigkeit der Messungen, die gerade heute äußerst relevant ist, weil sie darüber Aussagen treffen lassen, inwieweit sich das Klima denn heute überhaupt verändert hat, hängt nämlich von dieser Hütte, von der Wetterhütte ab. Und als Konstrukteur der ersten Thermometerhütten gilt der Ingenieur Thomas Stevenson, der ein Meteorologe war im 19. Jahrhundert und gegen 1860 den Vorschlag machte, wie man das lösen könnte, das Problem, der aber vor allen Dingen bekannt als Leuchtturmbauer ist. Und er entwickelte die Stevenson Screenbox, wie die bis heute genannt wird. Die Thermometerhütte ist ein weiß lackierter Lamellenkasten, meist aus Holz, und dient dem Schutz der darin befindlichen meteorologischen Messgeräte vor störenden oder gar schädigenden Umwelt- und Wettereinflüssen. Da drin sind die ganzen Instrumente untergebracht, die verschiedene Aspekte des Wetters messen können. Und wichtig ist auch die Tür, die man aufklappen kann, die wir jetzt hier nicht sehen. Und dass die Wetterhütte letztendlich immer in 1,25 Meter genau über dem Erdboden angebracht ist, um genau diese Aufwärmung der Erdoberfläche nicht aufzunehmen. Und wir sehen hier auf der Rückseite diese Leiter, die dann der Meteorologe hinaufklettern muss, um die Türen wie von einem kleinen Tabernakel zu öffnen. Immer nach Norden ausgerichtet, auf der Nordhemisphäre, und seine Wettermessungen abzulesen zu den bestimmten Zeiten. Und was im Zusammenhang der Frage nach dem Haus interessiert, ist, dass das Modell der Licht- und Lufthütte, könnte man sagen, auch für die Geräte gilt, die eben jene Luft messen. Sie sollen das Außenklima möglichst unverfälscht im Innenraum der Hütte einfangen. Auch diese Hütte ist eine Entwicklung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Sensibilität gegenüber Klimaten und Luftqualitäten parallel zur Luftverschmutzung, der Industrialisierung und zur Erforschung von Wetter und Klima zunahm. Und ich komme jetzt zum dritten Teil, den habe ich genannt Treib- und Glashäuser. Und auch das Gewächshaus letztendlich Gewächshäuser wurden erstmals im 18. Jahrhundert gebaut, aber eine Theorie des Gewächshauses entstammt dann auch wiederum dem 19. Jahrhundert. Die basiert nämlich auf der Idee, die einglasige Version der Solarbox von Saussure mit Pflanzen zu befüllen. Und nun geht es also nicht mehr nur um die Etablierung eines Wärmehaushalts für seine Bewohner, sondern um eine kleine Ökologie im Treibhaus. Und hier war es der Engländer Nathaniel Ward, der im 19. Jahrhundert zahlreiche Versuche mit Pflanzen in Glashäusern machte und auch das früheste Buch zur Gewächshauskultur schrieb. Und ihn interessierte dabei the principle under which plants are grown in closed cases. Also ihm war es ganz wichtig, dass sie auch zu waren. Feuchtigkeit und Wärme werden natürlich, wie Sie alle wissen, in der Glasbox gehalten. Das Klima des Gewächshauses ist stabiler als das Außenklima und hat den Effekt eines Brutkastens. Und er dekliniert letztendlich die Anwendungsbereiche seiner Glashäuser durch verschiedene Zwecke hindurch. Ich möchte vielleicht zwei davon vorstellen. Das eine war, dass er vorgeschlagen hat, dass durch diese Glaskästen die Innenräume von gerade den armen Arbeitern in den stark verschmutzten Industriestädten verbessert werden könnten. Er schlug zum Beispiel vor, dass man sich ins Fenster eine zweite Glasschicht anbringt und dazwischen hinein die Pflanzen setzt und dann gewissermaßen ein grünes Fenster hat, um letztendlich einen Erfrischungsort vielleicht zu bekommen. Und was aber noch viel wichtiger wohl war, ist, worüber ein ganzes Kapitel handelt, ist der Transport von Pflanzen mit Schiffen über mehrere Monate an Bord oben, ohne dass diese jemand gießen muss. Und er beschreibt dann immer wieder verschiedene Pflanzenprototypen, die er verschickt hat. Zum Beispiel berichtet er von einer erfolgreichen Überseeverschiffung von Sydney zwischen Hitze in Rio de Janeiro und Schnee bei Kap Horn. Und seine Farne und Trauben waren es in dem Fall, die überlebten diesen Transport. 8 Monate, schreibt er, nach dem Aufbruch waren die Pflanzen immer noch am Leben, obwohl sie kein einziges Mal gegossen worden waren und die gesamte Fahrt über an Deck gestanden hatten. Und er beschreibt dann, wie diese ganzen, wie verschiedene Pflanzen letztendlich zwischen den Kontinenten begonnen wurden zu verschicken und das eben nur unter der Bedingung des Treibhauses, seines Glashauses möglich war. Und die meisten Pflanzen, über die er hier spricht, die kennen Sie aus den heutigen Blumenläden. Also das sind letztendlich die Zierpflanzen aus den Tropen, die dann die Wohnzimmer besiedelten, auch der Europäer. Und hier ist wichtig festzustellen, dass all diese Versuche, das Gewächshaus, die Solarbox und die Wetterhütte und die Licht- und Lufthütte in einer Periode aufkommen, also ist mir wichtig an dieser Stelle zu sagen, in der der Einfluss der Wärmestrahlung generell auf die Sonne untersucht wurde. Also das ist letztendlich, entstehen diese ganzen Versuche jetzt mit abgeschlossenen Räumen, etwas über klimatische Bedingungen zu lernen oder dann auch die klimatischen Bedingungen zu verbessern, das also zu nutzen, die gesundheitsfördernde Kraft davon, in einer ähnlichen Periode, als zeitgleich die Lehre vom Wetter und vom Klima aufkommt. Ah ja, das war so eine Pflanze, die da drin ist. Und ich springe jetzt in der Zeit, um an zwei Phantasmen im Nachgang von Blue Marble und dem neuen Bewusstsein des systemischen Charakters des Planeten Erde als Ökologie anknüpfen zu können. Was ich hier zunächst zeige, ist das Galileo-Set für Kinder, sich ein Ökosystem selber zu bauen. So sieht das aus. Hier wurde die Idee eines, also in den 70er Jahren wurde die Idee eines abgeschlossenen Klimas virulent, das sich im Emblem einer totalen Umwelt im Kreisrund des blauen Planeten ausdrückt, wie wir es ja bereits gesehen haben. Und ich komme jetzt auch auf eine künstlerische Arbeit zu sprechen, die aus dem Jahr 1972 kommt, hier von Haus, Rucker und Co., die Oase 7, die interessant ist, weil sie letztendlich diese Frage von Innen- und Außenraum und auch der runden Hülle stellt. Die Oase als der Rückzugs- und Erfrischungsort in einer sonst feindlichen Umgebung. Und würde ich denken, dass deswegen das Werk auch die Oase heißt. Die Künstler-Architektengruppe Haus, Rucker und Co., die aus 6 Personen bestand, hat seit 1967 im öffentlichen Raum im Grenzbereich zwischen Architektur, Aktionskunst und Design gearbeitet. Experimentelle Architekturtheorie über Wahrnehmungen von innen und außen waren ihr Thema. Und was viele ihrer Projekte ausloten, sind die Übergänge zwischen inneren und äußeren Räumen, zwischen öffentlichen und privaten Umwelten, aber auch zwischen psychologischen Räumen, also die psychologischen Effekte, die dann das Betreten eines Raumes hat oder auch die Verkleinerung von Wahrnehmungsräumen hat. Aufblasbare und ausfaltbare mobile Kapseln, Blasen, immersive Umwelten, meist aus Plastik, die zur kontemplativen Wahrnehmung dieser Grenzen einladen, mit Taktiken der Verfremdung. Und wen diese Künstlergruppe interessiert, ich habe festgestellt, dass die im Haus am Waldsee, ich glaube in 3 Wochen, eine Ausstellung eröffnen mit diesen ganzen Werken. Für die Arbeit Oase 7, gezeigt auf der Documenta 5 1972, war dies eine Blase mit dem Durchmesser von 8 Metern, angebracht außen am Fridericianum, die sich durch eine in ein Fenster eingebrachte Schleuse betreten ließ. Man muss sich vorstellen, diese Traversenkonstruktion geht nach innen weiter, damit das überhaupt statisch funktioniert. Der Schritt durchs Fenster nach draußen wurde zu einem Schritt in ein weiteres Innen. Eine private, blasenförmige, persönliche Oase für 1 bis 2 Personen. Die Form der Kugel wurde durch ein Gebläse aufrechterhalten. Und also hier musste man dann runterklettern und zwischen 2 Kunstpalmen hing dann eine Hängematte, in die man sich hineinbegeben konnte. Ich muss sagen, ich habe mich gefragt, ich war auch in der Ausstellung von Saraceno, die vor ein paar Jahren im Hamburger Bahnhof war, ob das nicht ähnlich enttäuschend letztendlich ist für diejenigen, die in diese Oase hineingehen. Es wird wahrscheinlich unheimlich gestunken haben nach Plastik und das Gebläse wird unheimlich laut gewesen sein. Also so war es auch bei Saraceno, was eben als Außenbild immer wunderschön und lyrisch ist. Aber in dem Moment, wo man sich wirklich in diese Oase begibt, passiert eigentlich was ganz anderes. Eher Atemnot und trotz dieser Transparenz passiert da eine gewisse Abwehr. Also die Frage des Psychologischen, glaube ich, stellt sich anders von innen als von außen. Aber natürlich ist hier ein Phantasma abgebildet. Nämlich die Frage auch vom Atmen in einer Blase. Und aus diesem Grund muss ich letztendlich auf die Biosphäre 2 kommen. Ich weiß gar nicht, ob jemand weiß, dass es die wirklich noch gibt. Der Bernd Zabel, ein Wissenschaftler und Bewohner der Biosphäre 2 in den 90er Jahren, schreibt in einem Interview, die Frage war, als das gebaut wurde, was passiert, wenn man Erde, Pflanzen, Tiere und Menschen in eine Glasflasche steckt und diese dann versperrt? Gibt es einen selbstregulierenden Mechanismus, der das Lebenssystem erhält? Und er lebte 6 Monate in der Sphäre und sagt, dann auch keine andere Erfahrung hat für mich so grundsätzlich und tiefgreifend die wechselseitige Abhängigkeit zwischen mir und der Natur um mich herum demonstriert. Die Biosphäre 2 in den Bergen von Arizona sollte ein von der Außenwelt vollkommen abgeschlossenes Ökosystem schaffen. Sie war der Versuch, motiviert durch kybernetische Fragestellungen, ein Innenraumklima tatsächlich vom äußeren Klima abzukapseln, zumindest was die Kreisläufe von Luft und Wasser angeht. Also Energie und Sonnenenergie kam noch von außen rein, genauso Informationen, Fernsehen und so weiter. Die längste Zeit, die Menschen in diesem Treibhaus zubrachten, waren über 2 Jahre. Finanziert von dem Milliardär Edward Bass zielten die Experimente in den frühen 90er Jahren darauf, ein Modell für die Etablierung autonomer Biosysteme im Weltraum und namentlich auf dem Mars zu entwickeln. Von außen kamen nur, wie gesagt, elektrische Energie und Sonne sowie Informationen hinein. Und auffällig ist vor allem die enge Kopplung von Bio- und Technosphäre, was man sieht, wenn man sich die Innenräume anschaut, die auch die stimmungsvollen, also diese Kopplung von Bio- und Technosphäre, die hier vorgenommen wird, was auch die stimmungsvollen künstlichen Zementeinbauten in der Klimazone, sogenannten Klimazone Regenwald, nicht verbergen können. Oder hier in der Mitte zum Beispiel, das ist das Meer, wird das genannt, was einfach ein Bassin ist mit Salzwasser. Und letztendlich ist auch immer, wird aber dann, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, das ist letztendlich wie im Zoo, in diesen Dioramen sind wirklich fast mit Inka-Mustern dann zum Teil versehene Imitate von Felsstrukturen angebracht, Wasserfälle, ein Berg, auf den man klettern kann. Also es ist eine ganz komische Oszillation zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit und simulierter Natürlichkeit, Pflanzen und Technosphäre. Und letztendlich auch die Begriffe, mit denen dann die Biosphäre immer wieder beschrieben wurde, also Savanne, Meer, Sumpf und Regen, also diese ganzen simulierten Modellklimate verschleiern die Technik, auf der die Systeme in dieser Biosphäre beruhen. Im Keller der Biosphäre ist eine enorme Infrastruktur, nämlich aus Rohren und Leitungen verlegt, die hier nicht sichtbar wird. Und die beiden sogenannten Lungen, die ich hier zeigen möchte, die außerhalb stehen, sind zwei so Iglo-artige Zelte, in denen Lungen angebracht sind, sind es zwei riesige Blasebalge, die mit einem unüberhörbaren Brummen und Dröhnen für eine Verteilung des Sauerstoffs in den übrigen Gebäuden sorgen, die streng nach Buckminster Fullers geometrischer Dreiecksbauweise in Form von Domen und Pyramiden errichtet sind. Und es war wirklich ein ehemaliger Student von Buckminster Fuller, der die Dome gebaut hat. Der Sauerstoffmangel und die hart an der Unterernährung, fast ausschließlich vegane Kost, machte die Einsteiger der Biosphäre 2 schläfrig und reizbar und sie magerten ab. Wie auf dem Monte Verita wurde auch die Biosphäre 2 zu einem sozialen Versuch letztendlich. Und Voyeure wiederum, was ich interessant fand, sollen immer wieder an den dreieckigen Fenstern der Biosphäre aufgetaucht sein, also die Freien sozusagen, und demonstrativ vor den Insassen die Gelüste der freien Welt, also zum Beispiel Hamburger, vor deren Augen verspeist haben. Was ich interessant finde, weil es natürlich letztendlich diesen Zynismus einer abgeschlossenen Sphäre zeigt, aus dem man dann auch nicht mehr raus kann. Oder diese Idee eines abgeschlossenen Systems und der Grenze, durch die es dann kein hindurch gibt. Seit den ersten Versuchen haben sich nicht nur die Geldgeber der Biosphäre 2 gewandelt. Nämlich 1996 wurden diese abgeschlossenen Versuche eigentlich aufgehört. Da stieg dann die Columbia University ein. Und auch diese Idee einer Besiedlung des Marses rutschte in den Hintergrund, sondern stattdessen geht es inzwischen wieder um den Planeten Erde mit dieser Forschung und um zum Beispiel die Frage, was eigentlich ein anderer Kohlenstoff, eine andere Zusammensetzung der Luft mit mehr CO2 bedeutet für die Pflanzen. Und jetzt komme ich zu meinem vierten Teil, den ich Löcher im Weltendach genannt habe. Heute wird immer wieder an die erfolgreiche, und ich glaube, ich muss ein bisschen straffen, oder? Ja, also, genau. Also, Es wird heute immer wieder gesagt, dass das Ozonloch letztendlich der geglückte Versuch von internationalen Bestrebungen war, um dort wirklich was zu erreichen und die Maßnahmen zu entscheiden, die dann zum Rückgang des Ozonlochs führten. Und Sebastian Grevesmühl, ein Kultur- und Wissenschaftshistoriker, hat darauf hingewiesen, dass es letztlich die Wahl einer sehr geglückten Metapher war, nämlich die Metapher des Lochs, die zu diesen gemeinsamen, also die so stark war, dass diese gemeinsamen Bestrebungen dann auch geglückt sind. Und ich würde vielleicht diesen Gedanken erweitern, dass eben das Ozonloch als ein Loch im Himmel oder auch ein Loch im Weltendach natürlich etwas ist, was unglaublich plastisch ist. Und daran erinnern, dass das Ozonloch eben eigentlich kein Loch ist, sondern erstmal eine Darstellung mit ISO-Linien, eine Kartografie von Daten, die letztendlich, also jedenfalls nicht ein Loch meinen, sondern eher unterschiedliche Luftzusammensetzungen. Dass aber diese Idee des Lochs dazu führte, dann da auch vom Wissen zum Handeln zu kommen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob nicht vielleicht diese Metaphorik des Lochs im Weltendach etwas ist, was sich kaum übertragen lässt auf die Anreicherung der Atmosphäre mit CO2. Wir sehen hier die berühmte Keeling-Kurve, die Luftzusammensetzung mit dem ansteigenden CO2-Haushalt seit den 50er Jahren zeigt. Und hier rechts die projizierten Temperaturentwicklungen um 2050, die wir ja nicht als Loch wahrnehmen, sondern als eine Ansteigung von Erwärmung. Und insofern frage ich mich, wenn heute Politik unter der absoluten Metapher des Klimawandels und der globalen Erwärmung gemacht werden soll, ob zu fragen wäre, ob nicht das deshalb auch scheitert, weil das Bild von einer mit CO2 angereicherten Atmosphäre sich nicht auf die Metapher eines undicht gewordenen Hauses zurückbringen lässt. Und stattdessen finden sich keine Metaphern, in denen wir leben, sondern Metaphern, in denen wir sterben. So der Titel eines Artikels zu den Metaphern von Geoengineering, die dann letztendlich doch wieder die Hausmetapher nämlich ausgreifen, nämlich die Regulierung des Thermostats. Hier bei den Simpsons der große Schirm, der sich einfach vor die Sonne schiebt auf Knopfdruck, oder unten die Heizungsregelung Engineering a Cooler Earth. Und die Frage von Solar Radiation Management als letztendlich ein Climate Fix wird es dann genannt, wo man dann wieder in der Haushaltstechnik, also in der Haustechnik ist. Und als Schluss habe ich jetzt letztendlich einen ganz ähnlichen Schluss wie Winfried, aber ein anderes Kunstwerk. Was dies jedoch für das Wohnen, der Klimawandel für das Wohnen bedeutet, außer die kubikmeterweise Dämmplatten, die zurzeit verteilt werden, will ich mit einer Kunstarbeit der finnischen Künstlerin Thea Merkipes erörtern, die ein Treibhaus im zweiten wörtlichen Sinn des Treibens baute. Ein hübsch bemaltes kleines Holzhaus treibt langsam im Wasser dahin. Der Boden des Hauses ist schräg gekippt. Eine Ecke hängt etwas weiter in die Tiefe des Wassers als die anderen. Und in dem Fall war das so gewünscht. Das Haus selbst sieht dabei vollkommen unversehrt aus. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch die alltäglichen Geräusche, die aus dem Haus klingen. Auch die Lichter sind an. Und die Arbeit trägt den Titel der versunkenen Stadt Atlantis. Das Haus strahlt eine unheimliche Ruhe aus, als wüssten die Bewohner nichts von dem Schicksal, das bereits ihr Leben ergriffen hat, als bemerkten sie nicht, in welcher Lage sie sich befinden. Ihr Haus hat längst den festen Grund verloren und ist zu einer schwimmenden Insel oder sogar einer Falle geworden. Sie sind gefangene Insassen ihrer Hausumwelt, die sie, wie Kurzsichtige, losgelöst von der globalen Ökologie der natürlichen Systeme betrachten. Auch wenn sich draußen bereits alles radikal verändert hat, funktioniert der Schutzraum des Hauses immer noch. Die Stabilität des Haussystems und das Funktionieren seines Haushalts wird in der bekannten Weise erhalten, um den Preis, dass das Außensystem kippt. Gregory Bateson hatte in seiner Ecology of the Mind formuliert: Ein Mangel an systemischer Weisheit rächt sich immer. Wenn die systemische Natur der Kultur absolut gesetzt wird, wird das Haus zum Grab. Dies sind die Pole einer Krise der Hausform als Weltform, die ihre Schatten vorauswirft. Vielen Dank. Applaus